Herzlich willkommen zur heutigen Talksendung. Ich bin Rüdiger Enders aus dem Studio NRW von Radio Horeb in der Wallfahrtsstadt Kevela und freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Heute stellen wir Ihnen unsere gastgebende Pfarrei der Woche vor. Radio Horeb ist zu Gast in der Pfarrei Christophorus Wanne-Eickel im Erzbistum Paderborn. Wir freuen uns auf die bundesweite Live-Übertragung aus der Kirche St. Josef in Wanne Süd, Stadt Herne, am Sonntag um 10 Uhr. Pfarrer Thomas Horsch wird die Heilige Messe zelebrieren. Sie sind eingeladen, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie am Gottesdienst vor Ort teilnehmen möchten, sich aufgrund der begrenzten Plätze in der Kirche vorher im Pfarrbüro anzumelden. Ja, wir möchten, wie gesagt, die gastgebende Pfarrei, den Zelebranten und vieles näher kennenlernen. Zum Interview bin ich heute zu Gast in der Pfarrei und freue mich, hier sowohl den leitenden Priester, Pfarrer Ludger Plümpe, als auch Pfarrer Thomas Horsch begrüßen zu dürfen. Seien Sie herzlich gegrüßt, lieber Herr Pfarrer Plümpe und lieber Herr Pfarrer Horsch. Ich möchte Sie bitten, sich unseren Hörern kurz vorzustellen.
Ludger Plümpe, ich bin seit 2015 Pfarrer hier in Wanne-Eickel. Als ich hergekommen bin, waren das noch 9 Pfarreien. Mittlerweile sind wir zu der einen Pfarrei St. Christophorus fusioniert, also im besten Sinne zusammengewachsen, bilden eine Pfarreieinheit und haben uns zur Aufgabe gestellt, die Gemeinden immer näher zusammenzuführen, um als Katholiken gemeinsam in Wanne-Eickel aufzutreten.
Thomas Horsch. Ich bin seit jetzt 17 Jahren in Wanne-Eickel als Pfarrer tätig, bin gebürtig aus der Altstadt Herne und arbeite hier mit schwerpunktmäßig auch der Schulseelsorge und Religionsunterricht sowie der Neuevangelisierung.
Wir sind zu Gast in Herne, zwischen Bochum und Recklinghausen gelegen, einer der bedeutendsten Großstädte des Ruhrgebietes in Nordrhein-Westfalen mit ca. 160.000 Einwohnern. Wanne-Eickel wurde ihr im Rahmen der Gebietsreform am 01.01.1975 eingegliedert, sodass Herne heute auf Platz 4 jener Städte mit der bundesweit größten Bevölkerungsdichte steht. Ehemalige Zechen zum Steinkohleabbau, eine breit gefächerte Industrielandschaft, aber auch 24 Landschaftsschutzgebiete auf 875 Hektar rund um die Binnenschifffahrt auf dem Rhein-Herne-Kanal zählen zu den Wesensmerkmalen von Herne. Herr Pfarrer Plümpe, wenn man die Stadt besucht, in der wir jetzt zu Gast sind, was sollte man da unbedingt gesehen haben?
Der Mond von Wanne-Eickel, der scheint ja auch woanders, also insofern für den muss man nicht unbedingt kommen. Also ich glaube, wer die Stadt wirklich noch überhaupt nicht kennt, der sollte sich einfach überraschen lassen, in welch guter Lebensqualität man hier leben kann. Man wird auch immer noch Ecken entdecken, die sehr urban und vielleicht auf den ersten Blick nicht so super lebensfreundlich sind. Aber sie bieten auch eine Heimat und ein Zuhause für Menschen, die sagen, ich will hier gar nicht weg. Oder die vor allen Dingen auch, das ist das Ruhrgebiet ja bekannt für, nicht nur aus ganz Europa, sondern aus der ganzen Welt hierher gekommen sind, um hier zu arbeiten oder auch aus der Not von Flucht hier ein neues Zuhause gefunden haben.
Dann würde ich Sie gerne persönlich fragen, wo fühlen Sie sich denn am meisten zu Hause in der Stadt Ihres Wirkungsbereichs und warum?
Also es gibt ein paar schöne Ecken, in denen man spazieren gehen kann. Da ist es interessanterweise ja auch so, dass man dabei schnell auch wieder Stadtgrenzen überschreitet. Zum Beispiel der Königsgruber Park, der schließt sich an Eickel und an Bochum dann direkt an. Man muss auch keine Sorgen haben, wenn man eine Stadtgrenze überschreitet, dass da irgendwelche Kontrollen stattfinden. Also das geht hier alles sehr ineinander über und die Menschen leben auch wirklich miteinander. Ansonsten habe ich mittlerweile festgestellt, das hat einfach mit meiner Aufgabe und meiner Rolle hier zu tun. Die Dorstener Straße ist eine sehr stark befahrene Straße und insofern muss man sich da eigentlich nicht unbedingt hinwünschen. Aber sie ist für mich eine der Hauptverbindungsstraßen zwischen den vielen Gemeinden, die wir haben, den neuen. Und insofern fühle ich mich auf der wohl, weil sie einfach etwas Verbindendes hat. Und nach dem Verbindenden für unsere Gemeinden muss ich einfach suchen. Das ist auch einfach meine Aufgabe.
Ja, da sind wir genau im Bereich pastoraler Raum, Pfarrei St. Christophorus, 9 Kirchen, 5 Priester, 2 Diakone, 3 Gemeindereferentinnen, 9 Gemeindebüros, 28% Katholikenanteil mit ca. 21.000 katholischen Christen. Herr Pfarrer Plümpe, sind das die wesentlichen Merkmale des pastoralen Raums Wanne-Eickel?
Das sind die Zahlen. Und die Zahlen gilt es natürlich zu beachten. Da hatte ich auch Respekt vor, bevor ich hier hingekommen bin. Ich habe aber einfach darauf gesetzt, dass es Menschen gibt, die die Zukunft der Kirche hier in Wanne-Eickel darin sehen, dass diese 9 Gemeinden miteinander Wege in die Zukunft gehen, wirklich gemeinsam diese Wege suchen, auch wenn sie zum Teil sehr unterschiedlich gestrickt sind. Die einzelnen Ortschaften sind gesellschaftlich einfach als Sozialraum sehr, sehr unterschiedlich mitunter. Die Traditionen der einzelnen Gemeinden sind sehr unterschiedlich, aber ich finde, es lohnt sich, diese Unterschiedlichkeit in der Einheit einer Pfarrei zusammenzuführen. Und da gibt es Menschen, die dazu bereit sind. Da gibt es natürlich auch hier und da das mühsame Schnaufen, weil das auch nicht einfach ist. Es sind eben ganz neue Wege, die lange so nicht bekannt sind. Aber wir machen Fortschritte.
Wie sehen denn diese Wege aus und wie motiviert man die Menschen, auf diese Wege zu kommen und diese Wege zu gehen?
Wir haben uns recht frühzeitig 2016, 2017 auf den Weg gemacht, eine gemeinsame Pastoralvereinbarung für die Pfarrei, also für alle 9 Gemeinden, zu treffen mit Unterstützung des Erzbistums, haben diese Arbeit 2019 abgeschlossen. Zwischendurch hatten wir uns dann schon fusioniert. In dieser Pastoralvereinbarung wird einfach der Versuch gemacht, die Situation der Stadt und der Menschen hier in dieser Stadt, aber die Situation der Katholiken auch in dieser Stadt wahrzunehmen und daraus Schlüsse zu ziehen, mit welchen Schwerpunkten, in welchen besonderen Handlungsfeldern wir in die Zukunft gehen wollen. Und wir sind jetzt seit 2019 dabei. Corona behindert uns etwas dabei, aber wir sind auf dem Weg, das weiterzuführen und zu intensivieren. Es gibt Arbeitsgruppen dazu, Interessierte, die sich für diese Schwerpunkte einsetzen, und da braucht es Geduld.
Die pastoralen Entwicklungspläne sehen ja lebendige Gemeinden in der Zukunft auch vor. Was glauben Sie, was braucht es denn heute, was ist besonders wichtig, auch mit Blick auf morgen, eine lebendige Gemeinde zu sein?
Ich glaube, der größte Wandel im Kopf wie im Bauch, bei jedem einzelnen Christen und bei jeder einzelnen Christin, bei jedem Pastor auch, ist, es darf eine Gemeinde nicht mehr vom Pastor her gedacht werden, sondern eine Gemeinde muss sich einfach in sich selbst als eigene Größe verstehen. Wir werden ab 2024, das ist die Prognose, noch 2 oder 3 Priester hier in Wanne-Eickel haben, noch 2 Gemeindereferentinnen. Und das wird wahrscheinlich das gesamte pastorale Personal sein. Wer darauf setzt, dass daher die Zukunft der Kirche hier vor Ort entwickelt wird, der setzt einfach auf das falsche Pferd. Es muss auf das allgemeine Priestertum aller Getauften gesetzt werden, dass sie das ernst nehmen, ihre eigene Taufe ernst nehmen und die Berufung und Sendung, die durch Jesus Christus daraus geschehen ist, und dann zu schauen, in welcher Art von Gemeinde, von Gemeinschaft Glaube gelebt werden kann vor Ort, nicht unbedingt an den Kirchtürmen angebunden, die wir bisher gewohnt sind, sondern so, dass Gläubige sagen können, hier bin ich mit meinem Glauben zu Hause und da kann ich auch unter Umständen noch andere zu einladen.
Ich glaube auch, dass das immer wichtiger wird, dass Menschen heute sich bewusst werden, dass sie im wahrsten Sinne des Wortes mit ihrer Christusbeziehung gesendet sind, Gesendete sind. Aber brauchen wir nicht auch eine Ausrüstung der Personen, die sagen, ich engagiere mich für meinen Glauben, ich möchte Menschen mit in die Kirche, ich möchte Menschen mit zu einer Christusbeziehung bringen, sie fit zu machen, über den Glauben zu reden, Zeugnis zu geben und auch viel mehr über den Glauben zu wissen, als das heute oft der Fall ist, Herr Pfarrer Plümbe?
Ja, also die Intensivierung des Glaubens wird wahrscheinlich uns sowieso von außen abverlangt, weil die Fragen, was verstehst du denn unter deinem Christsein und wie willst du das leben, von außen auch immer intensiver werden. Die Art, wie sich die Menschen diesen Fragen stellen, die wird, glaube ich, auch in Zukunft sehr, sehr unterschiedlich sein. Die einen machen das wirklich über den Weg, dass sie sich sehr intensiv versuchen, was dazuzulernen, auch Wissen anzueignen. Andere machen das sehr viel intuitiver, lernen nach wie vor aus Traditionen und durch Abschauen bei anderen einfach. Andere versuchen auch nochmal ganz neue Begegnungs- und Spiritualitätsformen für sich zu entdecken und suchen dabei durchaus die Verbindung zur Kirche, wollen das in der Kirche tun, auch wenn wir das ein oder andere vielleicht nicht so gewohnt sind. Also so bunt wie die Gesellschaft hier zusammengesetzt ist, so bunt wird, glaube ich, auch die Spiritualität sein in Zukunft. Und uns dabei nicht gegenseitig zu verteufeln, sondern zu entdecken, dass wir gemeinsam unterschiedliche Zugänge zu Gott da finden können. Das wird eine Aufgabe der Toleranz und des geschwisterlichen Miteinanders im Glauben sein.
Ja, Sie hören Radio Horeb, heute den Talk zur Pfarrei der Woche. Ich bin in der Pfarrei Christophorus in Wanne Süd in der Stadt Herne und freue mich, mit Herrn Pastor Plümpe und Herrn Pastor Horsch heute das Gespräch zu unserer Pfarrei zu führen. Sie sprachen gerade eben davon, Herr Pastor Plümpe, dass es darum geht, Menschen vorzubereiten, auch ihren Sendungsauftrag wahrnehmen zu können. Es gibt ja in Ihrer Pfarrei ein sehr vielfältiges Angebot. Ich habe im Internet gefunden, Bibellesen mit Herz und Verstand, Bibelgespräche als Videokonferenz, offene Kirchen, Betrachtungen und Impulse, begleitet sogar von einem Ansprechpartner vor Ort. Es gibt das Nachtgebet, das Projekt Kirche Neu für Menschen, die Trost, Licht und Nähe suchen, Zukunftsbildlabor E und Gebet in Corona-Zeiten, Gebet für zu Hause. Könnten Sie uns etwas über diese Angebote sagen?
Also diese Angebote sind zum Teil aus der Arbeit an der Pastoralvereinbarung entstanden, einfach als neue Angebote der neu gegründeten Pfarrei hier vor Ort. Sie sind aber zu nicht unerheblichen Teilen auch aus Traditionen der einzelnen Gemeinden aus zurückliegenden Jahren oder sogar Jahrzehnten entstanden, weil dort einfach Menschen in ihrer spirituellen Ausrichtung oder auch in ihrer Art als Gemeinde zusammenzuleben unterschiedliche Wege gegangen sind, die jetzt einfach aktuelle neue Formen brauchen. Das, was, glaube ich, am bewusstesten in der Pfarrei wahrgenommen wird, ist so ein Spannungsbogen zwischen dem Projekt Kirche Neu und dem Projekt Offene Kirche mit Labor E, das eine in St. Marien, das andere hier in St. Josef in der Löwenkirche. Da sind die Absichten, warum wir das tun, nämlich Menschen zu Gott zu führen, identisch. Die Ausführungen sind höchst unterschiedlich und laden deshalb auch sehr unterschiedliche Menschen zum Mitmachen ein, zur Mitarbeit oder eben auch zum Wahrnehmen dieser Angebote. Das üben wir noch, wie das ein gutes Miteinander wird. Und Sie merken schon, üben heißt, das ist manchmal gar nicht so einfach und braucht auch wirklich der willentlichen Anstrengung und des Aufeinanderzugehens. Ist aber, wie ich finde, wenn man mal auf die weltweite Vielfalt von katholischer Kirche schaut, eigentlich ein Klacks. Weltweit ist die katholische Kirche so unterschiedlich aufgestellt, dass man sich wundern kann, dass die alle unter einen Mantel passen. Da ist das, was wir an Unterschieden haben, hier noch eher einfach. Aber es braucht eben immer das konkrete Aufeinanderzugehen, zum Teil auch das Füreinander-Dasein und Ergänzen. Und darüber hinaus gibt es natürlich noch sehr viele andere Initiativen und gelebten Glauben, unter anderem in den anderen Gemeinden. Und insgesamt vermute ich aber, dass die alte Konstruktion von den vielen Vereinen und den einzelnen Gemeinden für viele junge Leute auf die Dauer gar nicht mehr die einzige Form ist, zusammenzuwachsen, sondern dass sie einfach sagen, okay, wir sind in Wanne-Eickel 1. Und wir schauen, und ich schaue dann, an welchem konkreten Ort, das muss nicht unbedingt mein Wohnort sein, ich gerne mitmachen möchte.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer aus der regionalen Umgebung, aber auch darüber hinaus, schauen Sie bitte auf die Webseite, auf die Internetseite, schauen Sie sich das Angebot an und fühlen Sie sich und sehen Sie sich eingeladen, sich in dieser Pfarrei zu beheimaten. Herr Pfarrer Plümpe, noch eine letzte Frage an Sie. Was wünschen Sie sich persönlich aus Ihrer seelsorglichen Erfahrung heraus mit Blick auf die absehbaren Veränderungen in der Zukunft der Kirche und der Gesellschaft persönlich?
Also ich glaube, ich darf den gleichen Schnaufer tun, den jetzt im Moment alle tun. Wir wollen erstmal den Virus wieder loswerden, weil das eine Freiheit schaffen wird, nochmal wieder neu, die uns im Moment wirklich fehlt und die auch die Menschen, ich will mich da gar nicht ausschließen, auch ein Stück am Leben hindert. Allerdings auch an der konkreten Ausführung des Glaubens. Also wir tun schon sehr viel, dass Gottesdienste und Ähnliches in dieser Zeit möglich sind und das wird auch von einer ganzen Reihe von Menschen wirklich gut akzeptiert. Und ich verstehe jeden, der sehr, sehr vorsichtig ist und schaut und auch viel Sorge hat um sich und seine Familie in dieser Zeit. Das ist das eine. Das andere ist, die Welt bleibt nicht stehen und wir müssen in Kirche uns weiterentwickeln und Corona wird uns auch noch einmal verändern, so wie das aber auch ansonsten schon absehbar war. Und wir werden uns eingestehen müssen, wenn wir eine Zukunft haben wollen in dieser Pfarrei, dann werden wir manches, was uns im Moment, ich muss es einfach so nennen, an Ballast, an Verpflichtungen, an Gebäude, die uns Sorgen und Geld kosten, trennen müssen. Wir werden einiges abwerfen müssen, um uns auf eine Form zu konzentrieren, in der der Kummer über Geld und Gebäude nicht das Vorrangige ist, sondern die Frage, wie können wir den Glauben vertiefen und mehren. Das ist mein Wunsch, dass wir da hinkommen. Das ist aber ein schmerzhafter Akt, den müssen wir gemeinsam durchstehen.
Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Sie hören heute den Talk im Rahmen der Pfarrei der Woche. Mein Name ist Rüdiger Enders und ich bin in der Pfarrei Christophorus in Wanne-Eickel. Mein Gesprächspartner ist jetzt Herr Pfarrer Horsch. Herr Pfarrer Horsch, Sie gehören der Priestergemeinschaft des Heiligen Pfarrers von Aas an, jener Fraternität, die sich unter anderem durch gemeinsames Leben und Arbeiten auszeichnet. Warum haben Sie sich entschlossen, sich dieser Priesterkommunität anzuschließen?
Wenn man als Priester in den ganzen Umwälzungen unserer Zeit, auch der letzten Jahre und Jahrzehnte, alleine ist, ist es oft schwierig, das Leben als Priester auch zu leben und auch ein Beispiel geben zu können dieser Fraternität, dieser Brüderlichkeit, die Priester auch auszeichnet. Früher hatte ein Pfarrer eine Pfarrei, das war auch seine Familie. Heute ein Pfarrer, viele Kinder, viele Pfarreien. Und da ist es gut, eine Gemeinschaft zu haben, die auch einen trägt. Und die auch das, das ist bei mir persönlich auch so gewesen, als ich mich dazu entschlossen hatte, als Spätberufener dann noch einmal zu studieren und Priester zu werden, was ich auch leben wollte. Und ich hatte dann auf Umwegen dann von dieser Gemeinschaft auch gehört und von ihren 10 Punkten des Lebens für einen Priester. Da konnte ich immer einen Haken setzen, das möchte ich so machen, aber ich kann es dann auch in Gemeinschaft tun.
Was sind die Voraussetzungen für jene Priester, die sich ein solches Modell des gemeinsamen Lebens und Arbeitens vorstellen können?
Man muss nicht jetzt die dicksten Freunde sein, das ist ja hinderlich für eine Fraternität, sondern das Wesentliche ist die gemeinsame Spiritualität, die Ausrichtung auf Christus auch hin. Das hält dann eine Fraternität auch zusammen. Bei Priesterkommunitäten kann man oft feststellen, wenn man sich auf der Grundlage einer persönlichen Harmonie oder Freundschaft zusammengetan hat, dass das alleine nicht tragen kann und dann trägt, wenn man auch die Ausrichtung auf Christus hat. Also das gelebte Beispiel, dass auch die Menschen in den Vereinen, die Gläubigen sehen können, dass Priester nicht nur zusammen arbeiten, trotz ihrer Verschiedenheit, die sie haben, sondern auch gemeinsam beten können. Außerhalb auch der Messfeier, der Konzentration, das ist ein wichtiges Zeugnis, was man auch geben kann. Für uns als Priestergemeinschaft des Heiligen Pfarrers von Aas ist aber das Leben in einer Fraternität nicht das Ziel oder der Zweck unserer Gemeinschaft, sondern ein Mittel, um unsere Arbeit in der Pastoral der Pfarreien zu befruchten und zu beleben.
Wie sieht das konkret aus? Welche Ausrichtung haben Sie und wie vollzieht sich diese gegenseitige Befruchtung des gemeinsamen Nachvornegehens in der Seelsorge?
Wenn man in einer Fraternität des gemeinsamen Lebens zusammenlebt, gibt es bestimmte Punkte, die man entweder täglich oder wöchentlich oder monatlich auch vollzieht. Es ist zum einen, da die Gemeinschaft geprägt ist vom Beispiel des Heiligen Pfarrers von Aas. Wir wollen Priester sein der gefeierten und angebeteten Eucharistie. Wir wollen Priester der Versöhnung sein, gerade in Bezug auch auf das Bußsakrament und die Hinführung der Menschen zur Versöhnung mit Gott. Und Priester sein, die sich auch der sogenannten Kleinen annehmen. Das heißt, der Menschen, die am Rande stehen, wie auch der Heilige Pfarrer von Aas immer wieder auch die Armen, die Bettler als seine größten Freunde gehabt hat.
Herr Pfarrer Horsch, was sind denn Ihre schwerpunktmäßigen Aufgaben hier in der Pfarrei?
Wie Sie an dem Pullover sehen können, Sie natürlich, liebe Hörerinnen von Radio Horeb, jetzt nicht, trage ich einen Schulpullover, auf dem dann das Wappen des Gymnasiums Eickel ist. Ich hatte gerade schon gesagt, dass ich Spätberufener bin. Also die meiste Zeit meines Lebens war ich Laie, und zwar Lehrer. Das war meine erste Berufung, jungen Menschen hineinzunehmen, hineinzuführen, auch ins Leben. Und das ist auch das Motto dieses Gymnasiums hier in Wanne-Eickel, nämlich eine gute Betreuung, eine gute Anleitung, als Tutor sozusagen, aber auch eine gute Erziehung, also eine Hinführung zu den wesentlichen Werten. Ich war Gymnasiallehrer für die Fächer Geschichte und katholische Religion und habe mir dann 12 Jahre lang Zeit gelassen, der Berufung dann auch zu folgen. Ich wollte eine Ausbildung fertig haben, mich daran erproben. Und letztendlich war das jetzt kein Umweg, sondern hat mich auch sehr gut vorbereitet auf die jetzigen Aufgaben. Ich bin vom Bistum aus mit fast meiner halben Stelle eigentlich freigestellt für die Schulseelsorge und den Unterricht an 2 städtischen Schulen, einem Gymnasium, dem Gymnasium Eickel und der Realschule an der Burg. Ein zweiter Schwerpunkt ist die Kinder- und Jugendarbeit, die Messdiener. Ich hatte auch bis vor 2 Jahren auch eine Pfadfindergruppe der Katholischen Europas, die ich vor vielen Jahren selbst gegründet hatte in Herne. Sie merken schon, ich bin auch Pfadfinder. Erst in der deutschen Pfadfinder St. Georg, dann in der katholischen Pfadfinder Europas. Und das ist auch ein wesentlicher Teil meiner Berufung gewesen, da meinen Weg zu Christus zu finden, also Pfadfinder sein, hin zu Gott.
Herr Pfarrer Horsch, was braucht es denn in der heutigen säkularen Welt im Rahmen Ihrer sehr spannenden und herausfordernden Aufgabe, Menschen mitzunehmen in eine Christusbeziehung, was braucht es da, jungen Menschen diesen Weg zu öffnen?
Das Erste ist das Zeugnis geben. Und zwar nicht zuerst durch das Reden. Ich meine, ein Lehrer redet viel, muss bekanntlich immer das letzte Wort haben in Gesprächen. Sondern erstmal durch das gelebte Beispiel. Und die Jugendlichen auch unserer Zeit, auch wenn sie zum größten Teil weit weg sind von einer Christusbeziehung oder von einem in den Familien erlebten Glauben, haben ein Gespür dafür. Ob das, was man ihnen dann sagt, auch als Lehrer sagt, und zwar nicht nur im Fach Religion, auch in anderen Fächern, wie ich das aus der Erfahrung auch mit den Kindern, mit den Jugendlichen sagen kann, ob das, was dir jemand ihnen erzählt, auch wirklich aus seinem Herzen kommt und er dahinter steht, aber dafür auch entflammt ist. Das eine ist das Zeugnis geben, das zweite aber auch für alle Fragen offen sein und nicht auszuweichen oder halt auch nicht nach dem Mund zu reden. Das ist meine Erfahrung als Lehrer, als ich noch Laie war, aber auch jetzt als geistlicher Lehrer. Die Jugendlichen haben Fragen und die wollen eine direkte Antwort haben. Die wollen wissen, was die Position ist, die man als Christ hat oder als Kirchenmann hat, wie man auch mal so bezeichnet wird, aber nicht an drumherum reden, also nicht am Mund reden, das mögen sie nicht.
Jetzt findet ja eine Beziehung, eine lebendige Beziehung zu Gott, gerade auch durch das persönliche Gebet, seinen Ausdruck und seine Lebendigkeit. Gelingt es denn heute, junge Menschen wieder, sage ich mal, für das Gebet zu öffnen?
Ja, wobei es ganz wichtig ist für die Kinder und Jugendlichen, dass das Gebet jetzt nicht irgendwie ein Gedicht ist, was auswendig gelernt wird und dann vorgetragen wird, sondern dass es etwas ist, was einem Gespräch gleicht. Das heißt, ich tue nicht etwas, sondern ich spreche mit jemandem, der mir gegenüber ist. Und ich kann sogar mit ihm sprechen, auch wenn ich gar nichts sage, einfach wenn ich dann bei ihm bin. Und ich habe in der ganzen Zeit, ich glaube, es sind schon fast 15 Jahre, wo ich dann auch hier an der Schule dann tätig bin, parallel zu meinem Amt als leitender Pfarrer und als Pfarrer später, dass ich immer wieder solche Sachen eingestreut habe. Was ist eigentlich Gebet? Und die Erfahrung war dann gewesen, gerade auch so 8., 9. Klasse, das heißt, da sind die Schüler so 14 Jahre alt, 13, 14, 15 Jahre alt, dann hatten sie als Aufgabe von mir immer bekommen, außerhalb des Lehrplans, dass sie jeweils ein Lobgebet, ein Dankgebet und ein Bittgebet selbst entwerfen sollten und dann vortragen. Und dann war immer wieder das Aha-Erlebnis, Bittgebet gar kein Problem, schreibt man gleich 10 aus dem Erbe, Dankgebet, das war auch noch klar, aber Lobgebet. Und das, was sie geschrieben haben, das war meistens irgendwie ein Dankgebet oder ein Bittgebet. Und dann hat mir mal ein Schüler gesagt, aber ich habe doch geschrieben, ich lobe dich Gott dafür, dass du das und das für mich getan hast. Und dann, ja, ist aber kein Lobgebet. Die sind halt sehr scharfsinnig und sehr logisch, die Schüler, ne? Sondern, ja, was ist eigentlich ein Lobgebet? Und dann ist immer neu, für alle Schüler neu, dass es auch ein Gebet gibt, was total sinnlos und zwecklos ist, wie ich das dann nenne. Nämlich, ich spreche mit Gott, ohne dass ich etwas von ihm will, ohne dass ich ihm etwas danken möchte oder ihn um etwas bitten möchte, sondern ich spreche mit ihm, weil er da ist. Und ein gutes Beispiel ist auch, was auch dann die Schüler gut verstehen, dass ich sage, ja, ne, wie ist es denn mit dir selbst und mit deiner Mutter oder mit deinem Vater, ne? Einfach mal hinzulaufen, wie es auch kleine Kinder machen, die Mama umarmen und sagen, Mama, es ist schön, dass du da bist. Nicht, Mama, ich möchte ein Eis haben oder ich möchte einen neuen Computer haben oder ich was soll's und dann danke, dass du mir gegeben hast. Es ist einfach schön, dass du da bist. Und ich freue mich, dass du da bist. Und dieses einfach Dasein in der Gegenwart Gottes zu erfahren, auch im stillen Gebet und durchaus auch in der Kirche. Und die Schüler kommen gerne auch ab und zu, selbst mit dem Unterricht dann mal hier in unsere Kirche. Das zu erfahren, führt sie auch wieder dann dorthin.
Ich stelle auch immer wieder fest, dass es sehr verbindend sein kann, für Menschen zu beten. Also Menschen, die mit Problemen kommen, ihnen anzubieten, ich würde gern oder darf ich für dich beten? Ich würde gern für dich beten, darf ich für dich beten? Und stelle immer wieder fest, das wird sehr, sehr gern angenommen. Manchmal mit Erstaunen, aber immer mit Dank. Schön, dass du für mich vor den Herrn gehst, dass du für mich auch Fürbitte hältst. Das ist ja auch ein Teil, der so in die Richtung der Neuevangelisierung und Neuevangelisation fällt, für andere Menschen zu beten. Es kann ein Teil sein. Neuevangelisation ist ein Teil auch der Pastoralvereinbarung. Wie sieht der konkret in Ihrer Pfarrei aus, Herr Pfarrer Horsch, und mit welchen Werkzeugen arbeiten Sie?
Der Gedanke, die Gemeinde auszurichten auf Neuvisierung hin, ist auch dadurch entstanden durch Father James Mellon aus Halifax in Kanada. Den hatte ich auch dann kennengelernt beim Tag der Neuvisierung in Augsburg, wo er da selbst gesprochen hat. Ich wollte nicht das Buch lesen, ich wollte auch wissen, wer es macht und wie er auch so ist und wie er die Heilige Messe feiert. Denn da kann man also dann sehr viel dran erkennen. Und dann waren wir später auch zu einem Kongress dann in Halifax gewesen, um das konkreter kennenzulernen. Wenn ich sage wir, dann war das Pastor Jürgen Drücker und ich selbst. Wir hatten zu der Zeit auch in Fratet hier gelebt und haben uns auch dann das mal vor Ort angeschaut und wir waren auch davon begeistert. Also diese Neuausrichtung von der versorgt oder konsumierenden Gemeinde oder konsumierenden Gläubigen hin zu jemandem, der eine lebendige Beziehung zu Christus bekommt. Ist aber ganz, ganz schwer, das umzusetzen, wenn man eine Pfarrei hat und dann mit dem Pfarrgemeinderat und dem Kirchenvorstand und den Ehrenamtlichen gemeinsam sich den Weg begibt, ist einfach. Kanadier haben selbst auch gesagt, ja, wenn eine Pfarrei aus 9 Gemeinden besteht, ist was anderes. Aber man kann in einer Gemeinde anfangen und da bin ich auch sehr glücklich darüber, dass zusammen mit einem Team von Ehrenamtlichen wir entsprechend auch schon ein kleines Konzept entwerfen konnten, das auch in der gesamten großen Pastoralvereinbarung der Pfarrei St. Christophers von der Eike dann jetzt verankert ist. Und wir wollten schon anfangen und schon in Startlöchern mit einem ersten Alpha-Kurs, den wir ausrichten wollten, auf die Eltern unserer Kommunkinder hin, auf Pfarrebene, weil wir auch immer wieder feststellen, die Kinder haben sehr schnell eine Beziehung zu ihrem Gott. Aber wenn die Eltern, wenn sie als Familie das gar nicht mehr kennen und können oder nicht mehr wollen, das gibt es natürlich auch, aber meistens nicht mehr kennen und nicht mehr können, verpufft das auch sehr schnell. Und das hinterlässt auch dann Wunden in Herzen dann der Kinder. Und das ist also, wir wollen da ansetzen. Und Alpha ist ja wirklich eine Methode, Father Mellon schwörte drauf, sagt, gibt auch andere Methoden, aber wir haben festgestellt, bei uns, was am besten funktioniert, einfach ins Gespräch zu kommen über die Fragen, die man hat. Und diese Offenheit für die Fragen der Menschen hat dazu geführt, dass ich den Namen für dieses Projekt hier innerhalb der Pfarrei als offene Kirche bezeichnet habe, dass nicht nur die Kirche selbst, das Kirchengebäude offen ist, sondern auch wir offen sind, auch als Gemeinde offen sind für die Fragen der Menschen. Und diese Offenheit, das haben Sie ja hier als Interviewpartner ja schon gesehen, zeigen Sie auch im Neubau unseres Gemeindehauses. direkt neben der Löwenkirche aus. Das alte Zentrum war einen halben Kilometer entfernt. Wir wollten bewusst auch ein Haus haben, wo wir dann auch Gemeinschaft von Alpha halten können, offen sind, transparent sind zum Stadtteil. Wir sind mittendrin hier im Stadtteil Wanne Süd, um halt uns in Fragen auch der Menschen zu stellen, aber auch eine Antwort zu haben.
Die eucharistische Anbetung ist ja auch immer wieder ein Motor der Neuevangelisation oder eine Quelle. Wie ist es mit der eucharistischen Anbetung? Wird die bei Ihnen in der Pfarrei gepflegt? Würden Sie sich wünschen, dass Sie noch mehr Menschen auch ehrenamtlich unterstützen? Wie sieht das aus?
Pfarrer Plimper hat ja gerade schon gesagt, dass es die verschiedenen Traditionen gibt innerhalb der neuen Gemeinden hier in Wanne-Eickel. Und es ist eigentlich ein spannendes Moment, dass gerade hier St. Josef, wo ich vor 17 Jahren Pfarrer geworden bin, zusammen mit der Gemeinde St. Michael im anderen Stadtteil in Bickern, dass es hier die Tradition gab, auch des sogenannten 70-stündigen Gebetes, als ein Teil der ewigen Anbetung. Und dann war das hier so, die Leute, Wanne-Eickel war eine Eisenbahnerstadt, eine Zechenstadt und eine Hafenstadt, kann man so sagen, dass die einfachen Arbeiter, die also erst ihren Dienst hatten, wenn sie dann vom Güterbahnhof, einer der größten in Deutschland früher, zurückkamen, dann sind sie hier zuerst nicht nach Hause gegangen, sind zur Kirche gekommen, hatten dann ihre Stunde irgendwie gehabt, eine halbe Stunde, und sind dann erst nach der Schicht oder auch nach der Arbeit im Bergwerk dann erst nach Hause gegangen. Und jeder hatte so seine Zeit gehabt. Was ich auch noch ausgeprägt hatte, das siebte Gebet gab es schon nicht mal, als ich kam, am Gründonnerstag, dass dann wirklich immer Leute dann nach der Messe vom letzten Abendmahl in der Kirche Leute waren und jeder so seine Zeit gab. Die einen blieben erst, gingen dann, einige gingen, kamen wieder, gingen und einige kamen eher mehr zum Schluss. Also ich war nicht alleine, das ist in anderen Gemeinden jetzt nicht so gewesen. Da zeigt sich, dass solche Wurzeln da waren. Und einer meiner Träume als Pfarrer ist immer gewesen, auch eine Kirche zu haben, eine Kapelle zu haben mit 24/7 Anbetung. Und ansatzweise kann man es schon machen, nur kann das nicht gewährleistet werden nur durch Priester alleine, sondern auch durch gläubige Laien, die einfach mal Zeit beim Herrn verbringen wollen. Und so versuchen wir auch mit Hilfe der Gemeinschaft Totus Tuus, die da sehr eifrig und sehr fleißig auch sind, Anbetungszeiten zu haben. Wir haben jetzt hier auch bewusst stellvertretend für die gesamte Pfarrei fast schon an jedem Tag Anbetungszeiten. Wenn ich anwesend bin, ist dann auch die Gesprächs- und die Beichtgelegenheit. Und es gibt dann Zeiten, wo halt das Gitter nur zu ist, aber die Kirche ist dann offen, dass man so reingehen kann. Aber was wir brauchen und auch aufbauen wollen und auch wenn wir nur gestoppt sind wegen Corona, Frau Blüm hat ja auch gesagt, wir hoffen, dass Corona bald verschwindet, damit wir wieder richtig frei werden können, wirklich einen Kreis aufzubauen, dass auch hier jeder kommen kann. Es gibt eine Werktagskapelle, die würde ich gerne auch ein bisschen noch umgestalten, dass er wirklich Tag und Nacht Allerheiligste ausgesetzt sein kann, auch unter Sicherheitsvorkehrungen. Es gibt einige Ansätze, einige, die mithelfen wollen und die mit den Hufen scharen, sobald Corona zu Ende ist und wir wieder Kontakte haben können, wollen wir es auch machen.
Herzliche Einladung, vielen Dank. Radio Horeb heute in der Pfarrei St. Christophorus in Wanne Süd. Mein Gesprächspartner ist der Pfarrer Horsch Rüdiger Enders aus dem Büro von Radio Horeb in der Wallfahrtsstadt Kevela. Kommen wir noch kurz zu der Pfarrkirche, aus der wir übertragen, Kirche St. Josef, aus der wir am Sonntag um 10 Uhr den Gottesdienst übertragen. Fotos finden Sie auf der Homepage und der Pfarrei der Woche. Pfarrer Horsch, nehmen Sie doch unsere Hörerinnen und Hörer ganz kurz noch in aller Kürze zu einem kleinen Rundgang durch diese wunderschöne Kirche mit.
Ja, das mache ich gerne. Keine Angst, Sie beißen nicht. Werden die drei großen Steine Löwen, die das große Doppelportal unserer Kirche St. Josef tragen und bewachen und wo schon seit Generationen Die Kirche ist gebaut worden 1909 bis 1911, eingeweiht 1912, also vor fast genau 110 Jahren. Immer wieder haben die Kinder den Mut gehabt, auf diesen Löwen ein Rittmal zu wagen. Und das ist auch der Grund, diese drei Löwen, dass wenn sie nach Wandereickel kommen und den Weg erfragen nach der St. Josefskirche, sie viel Unverständnis erfahren. Wenn sie das Stichwort sagen, ich möchte zur Löwenkirche, wird ihnen der Weg gezeigt. Die Löwenkirche ist eigentlich ein Kleinod italienischer Romanik mitten im Ruhrgebiet, wie es auch in einem kunsthistorischen Beitrag genannt wird. Ein neuromanischer Kirchenbau im Stil der saalischen Kaiserdome mit vielen Stilelementen einer Kirche, einer Basilika in Verona, San Zeno Maggiore. Sehr schön ist, wenn man vor der Kirche steht. Über dem linken Portal steht Domus Dei Porta Coeli, also Haus Gottes und Himmelspforte. Denn die Kirche ist ja nach unserem Verständnis, katholischem Verständnis, Haus Gottes und eine Pforte, eine Tür, ein Eingang schon zum Himmel durch die Weihe der Kirche und durch die eucharistische Präsenz Jesu Christi im Tabernakel. Wenn man in die Kirche hineinkommt, findet man den schönen Satz: Der Herr ist in einem Heiligtume, vor ihm schweige die ganze Erde. Auf der rechten Seite über dem Portal steht Ite ad Josef. Das ist ein Zitat aus dem Alten Testament, aus der Josef-Geschichte, als die hungernden Menschen kommen und der Pharao sie direkt zu Josef schickt, er kann euch zu essen geben. So kann auch Josef uns hinführen zum eucharistischen Brot, zu seinem Pflegesohn Jesus. Die Mittelsäule ist getragen von einer verkirchlichen Darstellung des Heiligen Geistes, denn auch die Kirche ist ja getragen und zusammengehalten durch den Heiligen Geist. Innen drin, wenn Sie an der Messe teilnehmen, werden Sie hören, dass unsere Orgel, eine Kreinbrink-Orgel aus den 60er Jahren, eine hervorragende Konzertorgel ist. Das Glockengeläut hat vier schöne Glocken. Und die größte Glocke, wenn Sie mal in Wandereickel sind, können Sie an jedem Freitag um 15 Uhr zur Erinnerung an Todesstunde Jesu auch läuten hören. Und gleichzeitig bete ich dann zusammen mit Gläubigen auch in der Pfarrkirche hier, St. Josef, den Barmherzigkeitsrosenkranz. Anschließend dann wieder Aufsetzung und Anbetung. Es lohnt sich auf jeden Fall mal, die täglichen Öffnungszeiten unserer Löwenkirche zu nutzen. Die Kirchenfenster, der Kapitellschmuck, die Skulpturen, die Ausmalung der Hochaltar, den ich in meiner Amtszeit wieder habe herstellen lassen, und die Schnitzereien des Chorgestühls, das historisch ist. Man kann sich wohlfühlen, es ist eine Atmosphäre des Gebetes, das wollen wir auch so aufrechterhalten, ein Ort, an dem man kommen kann und der gerade auch zu Anfang des Lockdowns der Corona-Zeit von vielen Leuten genutzt worden ist. Es kommen immer wieder Leute, die einfach vorbeikommen. Es war eine Joggerin da, die gesagt, oh, ich war hier noch nicht drin gewesen, kann man hier immer öfters reinkommen. Aber auch dann, dass mal also auch Familien kommen, Kinder kommen, einfach ein Ort ist der Offenheit. Das ist sehr schön, eine sehr schöne Kirche. Aber was nützt die schönste Kirche, wenn sie nicht gefüllt ist, nicht jetzt von Menschen, sondern vom Glauben, von der Hoffnung und von der Liebe?
Ja, herzliche Einladung, liebe Hörerinnen und Hörer, diese wunderschöne Kirche zu besuchen oder am Sonntag mit dabei zu sein. Wir bitten Sie ganz herzlich, sich im Pfarrbüro vorher anzumelden aufgrund der begrenzten Sitzplätze in Corona-Zeiten. Herr Pfarrer Horsch, eine ganz spannende Frage, die uns noch interessiert. Sie waren früher Lehrer. Wie hat Sie denn der Herr auf den Weg des Priestertums geführt?
Ja, da muss ich Farbe bekennen. Eigentlich hätte ich auch schon 12 Jahre eher Priester sein können. Nächstes Jahr habe ich jetzt erst mein silbernes Priesterjubiläum. Es gab mir Menschen, angefangen von einem meiner Regionslehrer, die mir auch dann zum Abitur mitgeführt hatten im Fach Religion, die dann auch enttäuscht waren, dass ich nicht sofort Priester studiert habe, sondern nur Schmalsporttheologie, wie sie es nannten, nämlich Religionslehrer werden wollte. Ich war der Überzeugung gewesen, unsere Zeit, ich bin aus 61 geboren, unsere Zeit braucht standfeste Katholiken, Familienväter, und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, eine Familie zu gründen. Und es gab immer wieder Menschen, die gesagt haben, also ja, wenn einer Priester wird, dann müsstest du doch und so, und wäre das nichts für dich. Und das hat mich eher davon abgehalten, weil ich zutiefst Überzeugung bin, damals wie heute, es muss aus meinem eigenen Herzen rauskommen, es muss ein Ruf des Herrn sein, nicht, dass andere Menschen mir sagen, wie gut ich vielleicht als Priester sein könnte. Und das kam dann immer wieder auch so, und ich merkte, dass ich immer unruhiger wurde und dass ich mich entscheiden musste, ob ich jetzt dann Familienvater werden möchte oder ob ich dem Ruf dann Jesu folge und auch Priester werde. Und dann habe ich mich auch entschieden. Es war keine laute Stimme, die ich gehört habe, aber es war eine innere Stimme im Herzen. Und weil ich beides mir gut vorstellen konnte, habe ich dann angefangen, wenn ich 2 Jahre lang dann war, jeden Tag dann ein Gebet hinzuzufügen. Ja, ich bin bereit, katholischer Familienvater zu werden, ich bin bereit, katholischer Priester zu werden, zeig du mir, was ich tun soll. Und dann kam die innere Gewissheit, dass ich dann das machen sollte. Und ich habe das bis heute auch nicht jetzt bereut, durch alle Höhen und Tiefen hindurch. Ich habe immer die innere Gewissheit gehabt, das war dann auch der richtige Weg. Auch wenn es so ein Bedauern von so mancher jungen Frau gewesen ist, die mich gerne geheiratet hätte.
Und was ist das Schönste an Ihrem Beruf, an Ihrem priesterlichen Sein?
Ach, es gibt so viele schöne Aspekte am Priestersein. Ich bin einfach dankbar, dass ich zutiefst im Zentralen der Heiligen Messe dann meine Stimme, meine Hände dem Herrn selbst leihen darf und seine Worte sprechen darf. Das ist mein Leib, das ist mein Blut. Jetzt in der Corona-Zeit ist mir besonders aufgefallen, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Also eben diese Ganzhingabe Jesu an uns, das ist immer wieder bewegend für mich auch, wenn ich dann die Heilige Messe feiern darf, die ich täglich feiere. Und das andere ist einfach, dass ich das Werkzeug der Versöhnung sein kann und in meiner ganzen Begrenztheit als Mensch dann einem anderen auch diese Worte Jesu sagen darf, deine Sünden sind dir vergeben. Und dann diese Freude dann auch, dass man merkt, auch nicht bei Kindern, Jugendlichen, auch bei Erwachsenen, wie sie dann wirklich erleichtert sind und wie sie etwas losgeworden sind und auch guten Willen sind, das dann anders zu machen. Und ich habe mir überlegt, Beichte ist ja nicht mal so jetzt an oberster Prioritätenliste in den Vereinen in Deutschland. Im Schnitt habe ich, glaube ich, so pro Woche 3 bis 4 Beichten trotzdem. Es kommen auch aus anderen Städten dann welche zum Beichten, weil sie einfach wissen, hier können sie einfach kommen, sie müssen nicht anmelden dafür. Das sind die beiden Punkte. Und das dritte ist, weil Eickel ist eine weltoffene Stadt auch, mitten im Ruhrgebiet, einfach ein Teil zu sein dieser großen Familie weltweit, der katholischen Kirche, wo man also die Brüderlichkeit, die Geschwisterlichkeit dann auch feststellen kann, zwischen Priestern, aber auch zwischen Laien. Ich bin öfters in Frankreich aufgrund des Hauptsitzes meiner Priestergemeinschaft, in der ich also eben seit vielen Jahren auch der Moderator der deutschen Region sein darf. Aber auch in Italien, in Portugal, überall, wo ich bin, Pfadfinder gewesen bin. Es ist schön, Mitglied in der katholischen Familie zu sein, in der ganzen Vielfalt, die sie darstellt.
Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser heutiges Talk zur Pfarrei der Woche aus der Pfarrei St. Christophorus in Wannes-Süd, wo wir am Sonntag zu Gast sein werden. Wir freuen uns auf die Gottesdienstübertragung. Sie, Herr Pfarrer Horsch, werden dem Gottesdienst vorstehen. Zum Abschluss möchte ich Sie noch bitten, unseren Hörerinnen und Hörern den Segen zu erteilen.
Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn,
der Himmel und Erde erschaffen hat.
Der Herr sei mit euch
und mit deinem Geiste.
Auf die Fürsprache der seligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria, ihres Bräutigams des heiligen Josef, des Schutzherrn der Kirche hin, der heiligen Erzengel Michael, Gabriel und Raphael, des heiligen Christophorus, unseres Pfarrpatrons, und des heiligen Pfarrer von Ars, segne, behüte, bewahre und heile sie alle und ihre Familien, der gute und allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.